Hallihallo und herzlich willkommen zum Post-Credit Talk Folge 6. Hallo lieber Dejan.
Hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, über Guilty Pleasures. Und wir hatten uns eigentlich, eigentlich haben wir gesagt, wir sollen eine Top 5 machen, aber ich finde es unglaublich schwierig, weil es gibt so viele, auch auf die mir gar nicht mehr eingefallen sind.
Ich weiß nicht,
sollen wir einfach sagen, wir reden über 5 Filme? Und ja, wir können die ja so ein bisschen ranken, aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine zweite Folge dazu oder so, weil es gibt so viele.
Ja, ich habe auch vorhin überlegt, dass der Proclaimer eigentlich sein muss, das ist die Situation heute.
Genau,
die kann ja schon morgen früh ganz anders aussehen.
Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, bei all diesen Top-Listen und Rankings und so, die man macht, ist das, glaube ich, immer so. Da kannst du mich im Abstand von 2 Jahren fragen, dann hast du wahrscheinlich eine komplett andere Liste.
Ja.
Ich musste auch echt in mich gehen, muss ich sagen. Ein paar Sachen sind mir so ziemlich schnell eingefallen, aber es ist ja auch eine schwierige Definition. Ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt, was ist ein Guilty Pleasure? Ein Guilty Pleasure ist etwas, das man genießt, sich aber ein bisschen schuldig und peinlich berührt dabei fühlt, weil es nicht als hochwertig, cool oder geschmackvoll gilt. Das kann ein bestimmter Musikgeschmack, eine TV-Show, ein Film, ein Essen oder eine Aktivität sein. Typische Beispiele für Guilty Pleasures: Trash-TV wie Bachelor oder Love Island, schnulzige Pop-Songs, die man heimlich liebt, Fastfood oder Tiefkühlpizza, Liebesromane mit kitschigen Covern, so Nackenbeißer, schlechte Filme, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind, in Klammern Sharknado oder Fast and Furious. Findet scheinbar die Guilty Pleasures von ChatGPT. Man weiß, dass es vielleicht nicht intellektuell anspruchsvoll oder angesagt ist, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, und wir
reden
heute
Spaß
natürlich nur über Filme. Wir können ja am Ende noch mal so kurzen Abstecher in Serien machen. Da gibt es ja auch bestimmt was zu berichten. Aber wir reden heute über Filme. Und ich finde es echt schwer, weil es gibt halt so Filme, die sind, glaube ich, Guilty Pleasures, aber für alle Menschen. Also ich glaube, die finden alle eigentlich gut.
Ja, und das ist halt das, was ich im Vorfeld so gedacht habe, war halt, es muss ja eigentlich was, also es ist ja, es gibt ja so bestimmte Guilty Pleasures, wie jetzt das, was du von ChatGPT vorgelesen hast, jetzt so, mittlerweile ist ja Bachelor oder Love Island eigentlich kein Guilty Pleasure mehr.
Ja.
So, ich habe halt auch drüber nachgedacht, ich weiß halt noch so vor 10 oder 15 Jahren, da war Ich bin ein Star, holt mich hier raus, absolutes Guilty Pleasure, da hast du dich eigentlich gar nicht, es muss ja eigentlich was sein, wo du so, wenn jemand reinkommt, eigentlich so aus dem Affekt so wegschalten würdest, weil
stimmt,
du dich eigentlich schämst. Und das hat sich ja gewandelt und deswegen ist sowas ja gar nicht mehr das Guilty Pleasure und deswegen muss ich auch kurz in mich gehen und dann manche Sachen fliegen einem ja dann schon so ein bisschen in den Kopf und dann habe ich halt erstmal überlegt, wäre das jetzt was mir peinlich wäre, ja oder nein? Und wenn ich zum Ja schon so ein bisschen gekommen bin, dann habe ich gedacht, okay, das kann eigentlich auf die Liste.
Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich schäme mich für keinen Film, den ich geil finde. So, ich bin ja eher so das Extrem, dass ich immer so voll reingehe und sage, der ist über jeden Zweifel erhaben, ist ein perfekter Film. Aber man kann natürlich an Filme so objektive Bewertungskriterien anlegen und vieles hält dem halt nicht stand. Und ich habe auch mal geguckt, bei meinem Letterboxd habe ich so sortiert nach niedrigste Allgemeinbewertung und habe dann geguckt, wo halt bei mir eine große Diskrepanz ist, wo ich halt, was quasi normalerweise irgendwie so mit einem Stern bewertet ist, wo ich dann irgendwie 4 oder 5 gegeben habe. War aber auch nicht, also waren jetzt keine Überraschungen dabei, wo ich dachte, ach krass, den hatte ich ja irgendwie so hoch bewertet. Aber es gibt natürlich so ein paar, sind auch wahrscheinlich Sachen, die man schon häufiger mal gehört hat. Und ja, so richtig schämen tue ich mich nicht. Ich habe auch mal geguckt bei Rotten Tomatoes, bei den 5 Filmen, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe, wie so die Bewertung ist von den Kritikern und von den Zuschauern. Oh,
das
und habe da tatsächlich manche, die richtig niedrig sind, die ich aber ganz cool finde. Das heißt auch vielleicht nicht, dass ich die mega geil finde, oder aber vielleicht auch einfach, dass ich sie besser finde, als sie allgemein gesehen werden.
Darf ich fragen, warum du bei Rotten Tomatoes geguckt hast und nicht zum Beispiel bei IMDb?
Ja, weil du bei Rotten Tomatoes ja die Audience Score und die, wie heißt das, Critics Meta, Tomatum, da hast du ja von den Kritikern und von den Zuschauern diese 2 Bewertungen. Aber bei IMDb ist es, glaube ich, auch relativ übertragbar.
Also ich glaub, das ist nicht, eine gute Idee. Ich habe die Seite mal aufgemacht, damit ich so parallel mal gucken kann.
Also ich würde sagen, wir reden jetzt über die 5 Filme, die wir mitgebracht haben. Wir können die ja in beliebiger Reihenfolge machen. Ich habe auf jeden Fall einen, wo ich weiß, das werde ich als letztes nennen. Und die Gefahr ist natürlich jetzt auch, dass wir vielleicht gar nicht die Filme des anderen kennen. Das kann natürlich auch sein. Wenn, wäre es natürlich schön, lustig. Aber wenn nicht, dann erzählen wir einfach ein bisschen was dazu. Unsere Zuhörer kennen das, kennen den Film dann vielleicht. Soll ich einfach mal anfangen? Oder willst du?
Und das ist natürlich. Nee, fang du mal an, damit ich so ein Gefühl dafür kriege, was du so.
In welche Richtung es geht, damit du mal tauschen kannst.
Nee, das nicht, das nicht.
Also, mein erstes Guilty Pleasure, über das ich gerne reden möchte, ist Batman Forever. Es ist nicht Batman und Robin, es ist der erste Film von Joel Schumacher. Und es ist der erste Batman-Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, tatsächlich. Es ist der mit Tommy Lee Jones und mit Jim Carrey als Riddler und mit Val Kilmer als Batman, mit Nicole Kidman. Und der ist halt, wenn du die ersten Batman-Filme von Tim Burton gesehen hast, die halt so einen sehr düsteren Ton angeschlagen haben, ist es hier halt so krass 90er bunt. Wir verkaufen jede Menge Spielzeug und Beigaben fürs Happy Meal. Und der ist total albern, total over the top. Ich meine, Tommy Lee Jones und Jim Carrey, du weißt gar nicht, wer crazier ist in dem Film. Es gibt Bad Nippel, es gibt Bad Ärsche, also es ist wirklich alles so konträr zu dem, was eigentlich im Comic stattfindet. Aber was soll ich sagen? Ich finde den Film trotzdem geil. Ich liebe den. Man guckt ja nicht mehr viel Fernsehen, aber wenn der irgendwo laufen würde, ich würde ihn gucken. Und ich würde den wahrscheinlich eher noch mal gucken als irgendwie Dark Knight Rises oder so. Also ich glaube, der kommt bei mir in der Batman-Rangliste vergleichsweise weit oben. Kennst du den?
Ich habe den gesehen. Ich habe in der Corona-Zeit habe ich mir diese Viererbox gekauft, weil ich diese klassische
die ich auch, halt
gibt. Genau. Ich habe davor hatte ich die nämlich alle vier tatsächlich noch nie gesehen. Und es war schon so, also du hattest halt
Bruch.
Genau, du hast so eins und zwei und dachtest so, okay, alles klar, das sind halt offensichtlich ist das so, wie die alten Filme so sind. Und dann kommt dieser dritte und also super viel weiß ich nicht mehr, aber ich weiß halt noch, Jim Carrey, das ist natürlich wirklich im Kopf geblieben, wie der ist und so. Also vier war dann halt so richtig scheiße.
Ja, der ist schon wieder so scheiße, dass er auch nur scheiße ist.
Ja, genau. Aber der dritte, also ich habe mich unterhalten gefühlt, aber ich muss halt zugeben, ich könnte mich jetzt nicht mehr fundiert mit dir darüber unterhalten, weil so viel ist mir dann doch nicht mehr
gefühlt. Ja, der ist halt so super weird. Also Jim Carrey macht halt Jim Carrey wirklich da und er trägt einen grünen Overall mit Fragezeichen drauf, weil er ist der Riddler. Und ist eben so eine ganz abstruse Story mit irgendwie Gedankenmanipulation durchs Fernsehen. Was er betreibt, um halt dann irgendwie herauszufinden, auch wer die wahre Identität von Batman. Und gleichzeitig hast du noch irgendwie Two-Face, der Banken ausraubt. Und die Kostüme sind total drüber. Das Batmobil fand ich immer cool, das ist auch so total flashy und so. Dann hast du den ersten Auftritt von Robin auch. Und das ist irgendwie. Du kannst relativ wenig sagen, um das zu verteidigen. Das ist halt nicht richtig kacke. Alles. Vor allem, wenn du die Batman-Filme davor gesehen hast.
Ja.
Und wenn du die Comics siehst, und ich bin großer Batman-Fan, ich habe viele Graphic Novels hier zu Hause und ich mochte auch die Dark Knight-Trilogie und ich mochte auch The Batman jetzt mit Dingens. Aber irgendwie hat der einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Vielleicht auch, weil es der erste war, den ich gesehen habe. Ganz bestimmt auch deshalb. Aber was soll ich sagen? Ich finde Batman Forever einfach mega gut.
Aber ist das was halt, das ist ja immer diese Frage auch bei Trash-Filmen, ist das was so sein sollte oder was jetzt irgendwie schlecht gealtert ist oder ist es halt einfach gewollt und nicht gekonnt oder?
Ja, ich meine, der war auch sehr erfolgreich damals, deshalb gab es ja dann auch den zweiten, der dann auch nochmal so ein bisschen in diese Kerbe geschlagen hat. Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn du Joel Schumacher, ist ja wirklich ein cooler Filmemacher gewesen, glaube ich. Der ist, glaube ich, auch verstorben mittlerweile. Er hat ja tolle Sachen gemacht. Also quasi Flatliners und so, also richtig düstere Sachen. Tigerland, also auch so einen künstlerischen Anspruch irgendwie auch daran. Ich mag ja auch Nicht auflegen total gerne. Und das hat er ja noch gemacht. Lost Boys, glaube ich, war auch irgendwie von ihm. Also der hat schon richtig coole Filme gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt so komplett Bananas geworden ist. Aber ich weiß nicht, ich mag auch die Sets einfach alles, es ist so over the top, aber irgendwie vermisse ich das so ein bisschen an diesem Batman-Film, weil klar mochte ich die Dark Knight-Trilogie, so mit diesem realistischen Ansatz finde ich auch alles cool, aber ich hätte auch gern mal wieder so ein bisschen verrückter. Das ist bei Comic-Verfilmung generell so, dass man hat immer das Gefühl, dass moderne Comic-Verfilmer sich so ein bisschen dafür schämen oder entschuldigen, dass sie einen Comicfilm machen und gar nicht mehr so albern sind, wie ja Comics auch mal sein können, irgendwie.
Ja.
Ne, und deshalb freue ich mich jetzt auch zum Beispiel auf die DC-Neuverfilmung. So, da hat Superman halt wieder seine Unterhose über der Hose an. So wie das, ja, das ist halt irgendwie alles ein bisschen Panne. Und da gibt es einen Superhund. Aber ich finde das schön, wenn das mal wieder so ein bisschen albern wird. Widerspricht sich jetzt dem, was ich zuvor gesagt habe, dass Batman ja eigentlich nicht so ist, originär. Aber irgendwie finde ich es schön, dass das hier so ein Theme-Park-Ride ist.
Das habe ich nämlich auch. Es hat sich halt die ganze Zeit so gefühlt, als wäre ich irgendwie in einer Pre-Show von irgendeinem Movie-World-Ding
Genau. Ja, voll. Ich glaube, es gab sogar, meine ich, in Warner Brothers Movie-World irgendeine Batman. Auf jeden Fall so ein Batman-Ride.
Auch tatsächlich hier in Deutschland, das ist halt alles lange nicht mehr, aber es gibt immer noch so kleine Sachen, die man da entdecken kann. Das war halt dann diese Simulatorfahrt, dein
Bottrop. Genau, ja.
Das ist auch, glaube ich, tatsächlich die Geschichte da, hat auch mit dem Riddler zu tun und so.
Ja, oder war das von Batman Returns? Das kann auch sein. Auf jeden Fall gab es auch diese Batman Stunt Show.
Ja, genau.
Mittlerweile
die habe ich als kleines
No-Name-Stunt-Show, keine Ahnung.
Nee, das, was die gemacht haben, das gibt's gar nicht mehr. Dieses Wasserbecken und so, das existiert ja auch alles gar nicht mehr.
Ja.
Ja, das ist.
Ja, was soll ich sagen? Also, Batman Forever für mich unter allen Batman-Filmen auf jeden Fall weiter oben anzusiedeln, als man denken würde, für mich.
Ja, also, ich habe hier, glaube ich, so ganz andere Sachen draufstehen.
Okay. Wenn jetzt ganz viele Horrorfilme kommen, kann ich nicht mitreden, sage ich schon mal.
Ja, nee. Also ich kann aber gerne, wenn wir es nicht so richtig ranken, kann ich gerne mit anfangen. Also ich hatte ursprünglich in meinem Kopf so ein kleines Ranking angemacht. Da sind zwei Filme bei mir gelandet. Das sind zwei Remakes, nämlich einmal das Nightmare on Elm Street Remake, was halt wirklich komplett und grandios gescheitert ist, sowohl in den Kritiken als halt auch beim Publikum. Okay. Aber also, ich weiß nicht, ich mag das halt total. Es ist halt auch so. Ja, weiß ich nicht genau, Leute. Und das I Spit on Your Grave Remake, was halt, naja, auch nicht so richtig gut ist.
Wow,
halt,
ich weiß nicht mal, was I Spit on Your Grave das Original ist. Noch nie gehört.
Ja, es ist so ein, das ist ein Horrorfilm, Ende der 70er. Ursprünglich, glaube ich, Israel ist das. Und das ist halt so, ich weiß nicht, ob es mit die Begründung, aber es ist halt auf jeden Fall ein Meilenstein im Rape and Revenge Genre. Ja, das sind halt, weiß ich nicht, das ist halt, eigentlich sind die Filme beide nicht gut. Und das siehst du denen halt auch an, weil die halt diese alten Filme nehmen, bei dem halt einfach, also bei dem die Geschichte ja feststeht. Und das sind halt so Beispiele von Mitte der 2000er, Anfang der 2010er, wo man diese Geschichten genommen hat. Aber wir müssen noch die Erklärebene dazufügen. So, wir müssen da noch, das muss alles tiefer reingehen noch.
Und, ja, das ist meistens nicht so gut.
Das ist ja, und also, ja, ich weiß nicht, also ursprünglich sollte ja auch, glaube ich, damals gerade mit dem Nightmare on Elm Street Remake, eigentlich wurde ja darauf gesetzt, so, ey, wir rebooten das Ganze jetzt und machen jetzt wieder halt alle 2-3 Jahre mal irgendwie was. Und dann hat man aber ganz schnell gesagt, das war keine Lust.
Hat denn da, also bei Nightmare on Elm Street kann ich zumindest ein bisschen mitreden, weil da habe ich mal ein paar von gesehen, ich kann die überhaupt nicht zueinander zuordnen, aber da war ja auch vor allem der hier Freddy Krueger, der Schauspieler, ja auch so super iconic. Der wurde dann aber recastet auch, oder?
Ist ja, das so? Und hast du Watchmen gesehen?
Ja, genau, stimmt. Das war der Dude, der den Rorschach gespielt hat, ne?
Ja, genau, Jackie Early Haley.
Eigentlich eine gute Wahl, würde ich sagen.
Ich finde das halt auch, aber also, die haben. das ist halt nicht so gut, weil, also ich weiß nicht warum. Also, das ist ja das, das ist halt dieses, ne? Also. Es ist halt, alle fanden den kacke, aber ich denke mir so, nö, also ich fand den gar nicht so schlecht.
Würdest du jetzt eher, wenn du sagst, würdest du eher zu dem greifen oder zu einem Original Nightmare on Elm Street Film?
Ja, das ist halt immer, also ich weiß nicht, ob du das kennst auch, aber das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühle, Ding. Ich muss mich entweder nach dem einen fühlen oder nach dem anderen.
Ich kann mir vorstellen, dass das ist ja auch häufiger bei Remakes so, dass aber sicherlich auch das an die aktuelle Sehgewohnheit so ein bisschen angepasst ist. Ich weiß nicht, von wann sind die ersten? Aus den 80ern, 70ern?
Genau, der erste ist von 84 und dann halt so bis 91, 92 so in die Richtung.
Ja, ist das denn 1:1? Also erzählt das die gleiche Geschichte oder ist das einfach nur ein Reboot quasi?
Nee, es ist die gleiche Geschichte. Es ist die gleiche Geschichte, wo sie aber dann irgendwie im Finale versuchen, noch etwas anderes mit hinein reinzuquetschen, was nicht so gut funktioniert hat. Dem Film wird auch gar nicht so das vorgeworfen, visuell ist, also eigentlich ist immer nur das einzig Positive, ist, sagen alle, ey, der ist visuell richtig gut. So, der ist voll gut, er sieht richtig gut aus. Hey, die Bilder sind schön, die Übergänge von Traum und Wirklichkeit sind gut. Aber das ist halt einfach das Einzige. Wenn ich jetzt mal hier so gucke, bei Rotten Tomatoes hat der eine Bewertung von 14%.
Oh, das ist vernichtend.
Ja.
Ja, das ist bei Remakes natürlich total schwierig, weil die haben ja wirklich dann eine direkte Konkurrenz, mit der sie sich 1:1 vergleichen lassen müssen. Das ist dann immer schwierig. Ja, aber wenn wir nicht so schlecht fahren, ist es doch gut.
Ich finde halt auch, dass der auch gar nicht mal so schlecht besetzt ist tatsächlich. Also du merkst halt schon, dass sie 2010 auf jeden Fall versucht haben, richtig was da reinzubuttern.
Aber ja, es wirkt jetzt nicht wie ein billiger Cash-Grab, wenn du dann irgendwie gute Besetzung und so hast und der auch hochwertig gemacht ist. Scheinen die ja wirklich Hoffnung da reingehabt zu haben, aber das hat wohl nicht geklappt.
Leider nein, leider gar nicht.
Dann kann ich zu meinem nächsten Film übergehen. Der hat einen Punkt mehr bei Rotten Tomatoes, nämlich 15%.
Oh, okay.
Bei der Audience Score aber immerhin 44%.
Das ist auch 1% mehr. Elm Street hat beim Audience Score 43.
Also ich scheine auch nicht der Einzige zu sein, der den gut findet. Und zwar meine ich Jumper mit Hayden Christensen.
Ja, den habe ich gesehen.
Findest du den scheiße?
Das ist so ein klassischer Pro-7-Mega-Blockbuster Sonntagsfilm. Ja. Ich habe den halt, glaube ich, wirklich so 2-3 Mal irgendwie gesehen, halt auf, wenn der da im Fernsehen lief.
Ja, Jumper ist halt so ein Film, da geht es um einen, ich weiß gar nicht mehr warum, aber um einen jungen Mann, gespielt von Hayden Christensen, der die Fähigkeit hat, sich zu teleportieren. Quasi an, ich glaube, jeden Ort, den er schon mal gesehen hat oder so. Er hat dann auch in seiner Wohnung manchmal so Fotos, wo er dann halt sich durch die Erinnerungen oder dann so dahin teleportieren kann. Und erstmal finde ich die Ability halt super cool. Also es ist eine super geile Superkraft, wo man natürlich auch viel mit spielen kann. Und die bauen hier noch so eine richtige Lore auf. So, es gibt dann irgendwie so eine Organisation, die diese Jumper verfolgen und irgendwie zur Strecke bringen wollen, weil die zu mächtig sind. Hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Dann gibt es noch andere Jumper, er lernt dann noch welche kennen, die das halt so mehr abusen irgendwie oder irgendwie Banken ausrauben und was weiß ich. Und er macht das, glaube ich, auch sogar so ein bisschen. Aber er fühlt auf jeden Fall ein sehr gutes Leben. Und Samuel L. Jackson spielt noch mit, der spielt hier den Widersacher. Und, frag mich jetzt nicht mehr, wie sie heißt, Rachel Bilson, ist das nicht sogar die Frau von Hayden Christensen geworden? Ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht irgendwas erzählen. Von Doug Liman ist er übrigens. Und der ist irgendwie nicht gut angekommen und ich verstehe es gar nicht. Ich finde den voll gut und ich hätte voll gern auch einen zweiten Teil davon gesehen. Also der ist jetzt nicht überragend, aber ich denke so, ey, erstmal mag ich Hayden Christensen total gerne. So, und ich würde den viel gerne in mehr sehen und nicht nur in räudigen Cameos in Star Wars Serien, sondern wieder, aber der hat sich so ein bisschen mehr dann irgendwann seiner Vater- und Familienrolle zugewandt, statt der Schauspielerei. Und ich hätte da gerne mehr von gesehen, weil auch so ein Sequel angeteasert wurde, was halt dann leider nie passiert ist. Das ist auch immer dann so ein Problem von solchen Filmen.
Ja.
Irgendwie, der scheint ja beim Publikum jetzt nicht komplett durchgefallen zu sein. Also fast jeder Zweite findet den dann doch ganz okay, aber es scheint nicht zu reichen. Ich finde den total geil. Ich habe da richtig Spaß mit. Das ist so ein Film, kann ich mir einfach reinziehen.
Der hatte, glaube ich, auch eine ganz gute Geschwindigkeit, ne?
Ja, da geht so,
das der ist war echt eigentlich,
flott erzählt also, ja. irgendwie und pff, weiß ich nicht, ich finde halt, du hast halt so viele Möglichkeiten mit dieser Prämisse und der macht auch einiges damit. Also ich verstehe nicht, warum der so schlecht angekommen ist scheinbar. Ich finde den echt cool. Jamie Bell spielt noch mit, Diane Lane, auch nicht kacke besetzt. Er hat alles. Ich verstehe es nicht. Lag es daran, dass Hayden Christensen ein bisschen in Ungnade gefallen ist durch Star Wars?
Boah, ich habe keine Ahnung. Wie ist denn da der zeitliche Zusammenhang? Passt das?
Der ist von 2008. Ja, das ist einige Jahre später tatsächlich. Hayden Christensen hat ja auch nicht mehr so unglaublich viel gemacht. Danach. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, basiert das auf dem Comic? Ich habe keine Ahnung. Weil ich sehe gerade, dass der Screenwriter auch David S. Goyer ist unter anderem. Der macht ja auch viele so Comic-Verfilmungen. Kann sein, dass das eine Graphic Novel ist oder ein Comic, ich weiß es nicht. Aber ich fand es richtig cool. Der hatte coole Bilder, coole Schauplätze auch. Ne, das ist irgendwie so nach Ägypten und hast du nicht gesehen, hingesprungen und Grand Canyon und sowas. Und ey, ich verstehe es nicht. Für mich underrateder Film. Und wirklich ein Guilty Pleasure von mir. Also wenn der kommt, irgendwo, wenn ich irgendwo mal wieder im Hotel abhänge und dann mal wieder Fernsehen gucke und der wird laufen, ich würde dranbleiben, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Der war wirklich gar nicht so schlecht, eigentlich. Aber
15% Reviews finde ich echt krass. Aber 169 Reviews.
Aber hat der vielleicht irgendwie zu viele Logiklöcher oder so? Sowas stört die Leute halt immer.
Ja, ich verstehe es nicht. Das ist ein Film, das ist einfach nur ein Spaßfilm. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas an dem richtig doof fand. Ich weiß auch nicht, ob das Pacing jetzt irgendwie schlecht war oder so, aber das ist...
Ja, das war mir eigentlich, glaube ich, recht ganz, ganz gut in Erinnerung. Aber also, es gibt ja, glaube ich, immer zwei Faktoren. Also zwei mit die größten halt, wie gut sind die schauspielerischen Leistungen? Ne, das ist halt immer die Frage.
Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig sein, ja.
Ja, und das zweite ist halt immer, ja, manche nehmen Filme ja auch ernster, als vielleicht die Filme selbst sein wollen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann denkst du so, ja, aber seht ihn doch einfach für das, was er ist und nicht für das, was er in euren Augen vielleicht zu sein will, scheinen könnte.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass die halt hier auch so mit so einer Lore und so und da wie die versucht haben, scheinbar so ein Universum draus zu machen und auf jeden Fall im Hinterkopf hatten, wir machen da eine Reihe draus. Kann sein, dass das dann vielleicht ein bisschen enttäuschend war. Ich glaube auch, dass Hayden Christensen wahrscheinlich jetzt nicht so, also ich weiß nicht, ich habe den halt nur auf Deutsch gesehen. Das ist dann immer schwierig, finde ich, auch manchmal so Schauspiel zu bewerten. Vielleicht ist das nicht so gut angekommen. Die Charaktere sind mir jetzt auch nicht sonderlich in Erinnerung geblieben. Frag mich jetzt nicht, was die für Charaktereigenschaften irgendwie alle hatten. Ne? Also das waren jetzt, glaube ich, auch nicht die ausgefeiltesten Charaktere. Aber ich hatte Spaß damit. Weil dann vielleicht auch so meine Fantasie so auf Wanderschaft geht und ich mir vorstelle, was würde ich mit dieser Fähigkeit anstellen? Weil es ist schon ziemlich cool. Weil es ist schon eigentlich das ist eine der coolsten Superkräfte, die man so haben kann, würde ich sagen.
Ja, es ist halt, also sowas ist ja auch eigentlich, denke ich mir halt immer, als Filmemacher bist du da ja auch einfach so frei, weil du eigentlich, du kannst halt einfach erzählen, ja, jetzt ist er hier und im nächsten Moment ist er halt da. So, es ist halt, du musst dich nicht an irgendwelche seltsamen Regeln halten, die es so pseudomäßig gibt.
Ja. Naja. Ja, das war mein zweiter Film.
Okay, ich breche jetzt. Ich komme jetzt halt, also mein mein nächstes Guilty Pleasure, was ich gerne erzählen will, ist ein deutscher Film.
Oh. Okay. Oh nein, ich habe ganz schlimm. Oh Gott. Ja, sag.
Die wilden Hühner und die Liebe.
Okay, kenne ich nicht. Ich dachte jetzt schon, es kommt Traumschiff Surprise oder sowas.
Nee. Es ist halt.
Was zum Henker ist denn die wilden Hühner und die Liebe?
Naja, du kennst doch wahrscheinlich die Kinderbuchreihe Die wilden Hühner, oder nicht?
Nein.
Nein, okay, das ist eine Kinderbuchreihe. Also, als die ursprünglich mal angefangen hat, hat man gesagt, die ist für Mädchen. Heutzutage ist es ja eher offener, ist ja auch gut. Und das ist, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob es Teil 2 oder ich glaube, es ist aber Teil 3, also das Ende der Trilogie. Weißt du, wo die halt, also es ist halt so, das sind halt Kinder in Teil 1 und jetzt kommen sie in die Pubertät und jetzt verändert sich alles, weil sie anfangen, Jungs zu daten und manche aber nicht und manche wollen aber eher Mädchen daten und fühlt sich das richtig an? Ist das, wie finden das die anderen? Und keine Ahnung. Ich kann dir auch nicht so viel dazu sagen. Ich gucke den halt immer so ein bisschen mit Kopf aus und einfach nur so angucken mäßig. Aber
hast du den auf Blu-ray?
Der existiert nicht auf Blu-ray, ich habe ihn auf DVD in meinem Regal stehen.
Wow. Wilden Hühner und die. Krass. Wann, in welcher Situation denkst du, jetzt habe ich Bock auf die wilden Hühner und die Liebe?
Meistens, wenn ich krank bin.
Ja. Okay. Wie lange geht der?
Keine Ahnung, 90 Minuten oder so. Vielleicht 100. Irgendwie so. Warum? Was ändert denn?
Manchmal ist ja so ein Film, dadurch, dass er so kurz und knackig und flott ist irgendwie, guckt man den dann eher, als wenn es jetzt so ein langer Schinken ist. Also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie so ein 3,5-Stunden-Epos ein Guilty Pleasure sein kann. Also bestimmt auch, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt mal Bock drauf, auch wenn das anspruchslos ist.
Oh, nee, der Film geht sogar 108 Minuten. Es ist schon relativ lang eigentlich für so einen Bums. Ja, aber also, da ist das Who is Who der deutschen schauspielenden Riege ist da. Da gibt's Veronika Ferres und Thomas Kretschmann und Jessica Schwarz und Benno Fürmann und Paula Riemann, das ist, glaube ich, die Tochter von Katja Riemann oder wie die heißt. Und da spielt dieser eine Bruder von Luke Mockridge mit.
Wow, ist aber wirklich ein All-Star-Cast. Vielleicht noch hier Jan-Josef Liefers oder keine Ahnung.
Also mein Letterbox sagt, dass Chiara den zumindest gesehen hat, aber sie hat ihn ohne Sternewertung eingetragen.
Ob das gut oder schlecht ist, das wissen wir nicht.
Nee.
Aber wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Warst du da im Kino drin?
Nee. Ich habe den habe ich auf DVD zum ersten Mal gesehen, keine Ahnung. Vor 10 Jahren oder so. Oder, ja. Also, krass. So, keine Ahnung, 6 Jahre oder so, nachdem der rausgekommen ist.
Unglaublich. Ja, kann ich, also mit deutschen Filmen kann ich überhaupt nicht dienen. Die einzigen deutschen Filme, die ich gut sind keine Guilty Pleasures, sondern sind absolute Meisterwerke. Also da muss man nicht drüber reden. Aber genau sowas kann ich voll verstehen. Das ist halt so, man fragt sich selbst dann so, warum?
Ich sag ja, keine Ahnung, aber also, und alleine deine Reaktion zeigt ja, das muss ein Guilty Pleasure sein.
Das muss ein Guilty Pleasure sein. Ja. Das ist halt so genau wie so Heimatfilme und so oder so Bergdoktor und sowas. Ne? Das sind halt auch, können wir gleich noch drüber sprechen. Das sind halt, ja, ich kann es verstehen, einfach mal so Kopf ausmachen, irgendwie so ein bisschen albern.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach immer, also vielleicht ist es auch so halt gerade irgendwie, ich glaube, ich habe den halt gesehen so kurz vorm Abi oder so. Ich habe ja relativ altersmäßig früh Abi gemacht. Und vielleicht ist es halt einfach immer dieses, hey, die Kinder sind alle viel cooler und haben viel coolere Sachen erlebt, als ich je in der Schulzeit erlebt habe.
Ich glaube, Guilty Pleasure hat auch wirklich viel damit zu tun, wann man die Filme zum ersten Mal gesehen hat und was man so damit verbindet.
Ja.
So, im Nachhinein merkst du dann irgendwann, wenn du so mit Leuten sprichst, okay, ja, eigentlich war das schon ziemlich scheiße, aber trotzdem machst du den irgendwie gern. So, dann fällt dir das so zum ersten Mal auf, dass der Film vielleicht kacke ist. Aber als Kind hast du den gesehen und hast ihn einfach nur awesome gefunden, weil vielleicht du hattest nichts anderes oder so. Das ist, glaube ich, auch wirklich der Fall.
Ein unterschätzender Faktor. Hast du nicht in die letzte Filmzeitreise reingehört? Ich hatte auch teilweise Schwierigkeiten, Saw vor Bezi zu verteidigen.
Ja, das ist ja auch, ich kenne das. Das ist manchmal, weißt du, okay, wenn man das jetzt ganz objektiv betrachten würde, kannst du das, wenn du es willst, total vernichten. Aber es ist irgendwie, ja, das ist ja das Schöne. Manchmal ist es einfach ein Gefühl, was man damit verbindet.
Und guck mal, bei den wilden Hühnern kannst du das sehen. Das ist halt auch, die Verteilung ist halt auch relativ klar. Okay, es ist Mittelfeld, dann ist halt hier ganz am Ende, ist halt gar nichts. Und dann kommt das ist ein 5-Sterne-Film. Weißt du, wie ich meine? Das heißt halt, dass halt ganz viele Leute den gut finden, obwohl halt eigentlich alle wissen, objektiv ist er nicht gut.
Ja. Leon hat mir hier gerade den Chart von den Letterboxd-Reviews gezeigt. Tatsächlich, es gibt entweder Leute, die lieben ihn oder die finden ihn so geht so.
Ja.
Letterboxd habe ich gar nicht geguckt bei meinen Filmen. Aber das ist auch schwierig, finde ich. Das ist ein bisschen.
Naja, ich glaube halt, deutsche Filme wirst du da halt jetzt hier in so einem Rotten Tomatoes-Ding nicht finden.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, ich komme zum nächsten Film. Jetzt kommen zwei Filme, die werden auch, wenn es so Top-Listen von Guilty Pleasures, da bin ich auf jeden Fall nicht alleine auf der Welt. Und das sieht man auch an dem Rotten Tomatoes-Score. Ich fange mal an mit Mortal Kombat von 1995, von Paul W.S. Anderson. Das ist der Knecht, der die ganzen Resident Evil-Filme gemacht hat, verhunzt hat. Und der generell jetzt nicht so die geilsten Filme gemacht hat. Aber Mortal Kombat, das war so ein Film, der immer um 22.15 Uhr auf RTL 2 lief. Und dann immer zweimal hintereinander, so nachts um 0 Uhr dann nochmal direkt angefangen hat. Und das ist eine Videospielverfilmung. Die Mortal Kombat-Reihe ist so ein Fighting-Game, also wo so zwei Püppchen einander gegenüberstehen und sich aufs Maul hauen. Und die ist dafür bekannt, diese Reihe, dass sie sehr grafisch in der Brutalität ist. Also da gibt es diese sogenannten Finishing-Moves, wo du quasi, wenn der Gegner den Router geprügelt hast, hier die Lebensleiste, kannst du noch einen so einen Move machen, um ihn zu enthaupten oder eben, keine Ahnung, das Rückgrat rauszureißen oder ihn, alles Mögliche. Also das war schon damals, glaube ich, zu Super Nintendo-Zeiten. Hat es, glaube ich, angefangen. Und jetzt kommt ein Film daher, der eine PG-13 hat, was schon mal so überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß, dass alle Leute, die dieses Spiel lieben, diesen Film, glaube ich, richtig scheiße finden. Weil der natürlich, ja, PG-13, also quasi ab 12 in Deutschland wäre das freigegeben, gar nichts von dem einlösen kann, was dieses Spiel halt verspricht. Aber der ist so cheesy, der Film, dass ich den einfach liebe.
Aber wir reden von dem Original, ne? Nicht vom Remake. Es gab ja auch...
Es gab jetzt in den letzten, ich weiß nicht wann, vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren, irgendwie so, gab es eine Neuauflage, die dann auch sich damit gebrüstet haben, jetzt aber wirklich, ne? Jetzt, der ist irgendwie R-rated und jetzt dürfen hier Leute zersägt werden und so. Und das hatte der halt gar nicht, der erste. Der hatte nur richtig geile Föhnfrisuren und erbärmlichst beschissene Spezialeffekte. Aber so viele ikonische Szenen und ich meine, da spielt Christopher Lambert oder Christopher Lambert oder wie auch immer spielt
Christopher mit. Christopher Lambert ist der ist Franzose, glaube ich.
Ja, keine Ahnung.
Der Highlander.
Das, ne? Ist eigentlich schon geil. Also eigentlich ist jeder Film mit ihm, kann eigentlich nur ein Guilty Pleasure sein. So, also, das ist, ich glaube, hat er schon mal in einem Film mitgespielt, wo alle sagen, jo, der ist, ja, Highlander 1 vielleicht, aber weiß nicht. Christopher Lambert ist für mich so automatisch. Der spielt immer in so geilen Filmen mit. Gab es auch diesen mit der The Fortress, die Festung?
Was? Ich wollte gerade sagen, hat der nicht auch in Fortress mitgespielt? Ja, der
spielt immer in so geilen Filmen. Fortress ist auch so geil. Und richtig geil, hier spielt den Bösewicht. Shen Tsung spielt hier Kerry Hiroyuki Tagawa. Das ist ein Schauspieler, wenn du den siehst, du wirst ihn sofort erkennen. Der spielt auch eigentlich immer nur in so B-Movies mit. Und der ist hier so ein ikonischer Bösewicht, einer meiner Lieblingsfilmbösewichte, weil er einfach so eine geile Ausstrahlung hat und ist einfach ein geiler Film. Einfach ein geiler Film. Johnny Cage ist hier so cool dargestellt und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Videospiel nie gespielt. Also irgendwann mal so reingespielt bei Freunden oder so, aber ich hatte es nie und es ist mir auch scheißegal. Es interessiert mich nicht, weil den Film finde ich klasse. Klasse ist auch ein schönes
Wort. Du hast recht. Den Dude, ich wüsste auch nicht, wo er gespielt hat, aber den kennst du auf jeden Fall.
Ja, und der ist halt hier so ein geiler Villain. Und der hat so coole One-Liner, der Film. Laut Drehbuch müsstest du jetzt fallen. Supergeil. Richtig cool. Also nur so ein Quatsch. Super pathetisch. Und das Ende ist auch, das Ende ist so geil. Ach, ich will es nicht vorwegnehmen, weil ihr müsst ihn natürlich alle gucken. Aber der letzte Shot, wie der Film aufhört. Und der Soundtrack. Der hat so einen richtig geilen Eurodance. Mortal Kombat. Richtig geil. Das ist richtig nice. Ich weiß nicht, ob das aus dem Spiel ist. Das ist im Spiel auch so bestimmt. Ja. Aber ich glaube, hier ist halt so eine Eurodance-Version davon. Iconic. Ich sag's euch. Das ist der Film. Guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich liebe den. Der hat einen Rotten Tomato-Score von 47%. Nicht komplett scheiße. Und Audience-Score immerhin 58%. Also ich hab's ja schon gesagt, ich bin da nicht alleine auf der Welt. Der wird allgemein hin sagen alle, ja, der ist scheiße und er ist gar nicht getreu dem Quellmaterial, aber irgendwie ist er doch cool. Habe ich hier im Regal stehen, Weltklasse. Da habe ich echt Bock zu gucken. Ich habe mich gerade selbst gehypt. Ich habe gerade selbst wieder Bock, den zu gucken.
Das hatte ich jetzt gar nicht, also hatte ich jetzt nicht auf meiner Liste oder so, aber erinnert mich oder kommt voll jetzt in meinen Kopf, DOA, Dead or Alive von
Ja,
2006.
der ist auch so scheiße,
Der hat
aber
auch,
irgendwie auch.
der hat auch
Ja.
33% nur, aber der ist halt auch,
Der
der
steht
ist
auch so
auch,
in diese Kerbe. Ja.
ja,
Es
der
gab da
ist
noch
auch.
Fight, nicht Fight Club, Street Fighters mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue und Raul Julia. Das war auch von einem Fighting Game eine Verfilmung. Die kam auch in den 90ern raus. Die ist auch lustig, aber tatsächlich dann qualitativ nicht so gut wie Mortal Kombat. Also, ich finde den überragend.
Ach ja. Ja. Nee, aber habe ich tatsächlich, also ich weiß, dass das existiert, habe ich aber tatsächlich noch nie gesehen vorher.
Ja, musst du
Also.
nachholen.
Aber hast du den zweiten denn dann auch gesehen?
Ja, es gibt noch einen zweiten, Annihilation heißt der. Der ist dann leider wirklich nur noch Kacke. Das hat dann überhaupt nicht geklappt. Der hat bei Rotten Tomatoes 4% und Audience
4%?
Score 24%. Also das ist schon der Bodensatz.
Ich verstehe das ja immer nicht, ne? Also wenn es einen ersten Teil gibt, der halt eigentlich technisch gesehen durch die Kritik gefallen ist. So,
Erstmal, warum
der
gibt es da
halt.
den zweiten Teil überhaupt?
Nee, aber der halt, ja gut, der halt eine große Fanbase hat. Dann verstehe ich, dass irgendjemand sagt, komm, irgendwie kratzen wir noch die Moneten zusammen und machen den zweiten Teil. Aber das wäre doch dann eigentlich der Move, um zu sagen, Leute, der zweite wird wirklich geiler. Aber warum verhunzen sie den zweiten dann nur noch mehr?
Ja, also der hatte nur noch die Hälfte des, hat nur noch, also der erste hat 70 Millionen eingespielt. Domestic, also in den USA, und jetzt hat er nur 35 Millionen. Ich habe dieses Budget hier nicht stehen, keine Ahnung. Aber ja, sie haben auch Christopher Lambert ausgetauscht gegen James Remar, was ich eigentlich cool finde. Aber ja, ohne Christopher Lambert kannst du natürlich auch keinen geilen Trash-Film erzählen. Also das funktioniert natürlich nicht.
Ich musste jetzt gerade schon wieder an Fortress denken. Das ist so das, was wir mir im
Es ist auch so geil, wenn du hier so mehr wie das, ist ja hier immer bei Rotten Tomatoes unter, hier sind so Sachen wie Speed 2, der auch so scheiße ist, oder Volcano. Ich hätte einfach hier reingucken sollen. Ja, das sind ja die coolsten Guilty Pleasures. Mega lustig.
Ach ja. Ah, Leute.
So, jetzt kommt's.
Step Up 3. Also Step Up 3D bei
Oh,
uns.
okay. Die ganze Reihe oder wirklich nur den einen?
Nur den allen. Also, ja, ich habe alle aus der Reihe gesehen und der erste, der ist ja tatsächlich auch noch gut, ne? Der ist ja mit sag schon,
Keiner.
Kollege Magic Mike und so. Wie heißt der denn nochmal?
Channing Tatum?
Ja, genau. Ja, aber nee, Teil 3. Especially Teil 3. Ich würde jederzeit. Also würde ich immer den nur den auch gucken. Es ist
In 3D auch, oder?
ich habe den in 3D zu Hause, ja. Aber also das Problem ist ja heutzutage dann tatsächlich mit den 3D-Fernsehern. Also mein Blu-ray-Player kann 3D, aber die Fernseher halt alle nicht mehr. So.
Ja, das war eine
Das ist,
Quatschidee.
und also erstmal, ich glaube, ich habe das in Folge 1 schon mal gesagt. Der Regisseur ist John Shu, der hat ja jetzt dann auch Wicked gemacht. Das heißt, der Mann, der kann das halt eigentlich. Aber ich glaube, das liegt halt einfach in der Natur dieses Tanzfilm-Genres, weißt du, der halt, du erfindest da nichts neu und eigentlich ist es halt auch alles immer, also, wie sagt Bezi immer, habe ich jetzt gelernt, du hörst das Papier rascheln oder wie sagt sie immer? Es ist halt alles sehr konstruiert immer, ne?
Ja.
Aber der hat so. Ich liebe den, weil der hat halt, wenn du den Film in 2D guckst, dann siehst du halt ganz genau, okay, ich weiß, dass hier wäre jetzt so ein Pop-out-3D-Effekt gewesen. Also,
Ja.
wenn du ihn in 2D guckst, ist er fast noch schlechter, weil du halt, du siehst den Effekt halt dann nicht, obwohl du ihn irgendwie siehst, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Ja, und ich hatte halt tatsächlich damals als Jugendlicher hatte ich einen Crush auf Alison Stoner, deswegen,
Das reicht manchmal.
ja,
Das reicht manchmal.
deswegen, ja.
Hat er eine coole Musik wenigstens irgendwie? Coole.
Ja, der hat, also tatsächlich, der hat so zwei, drei Songs, die halt wirklich zu dem Zeitpunkt damals, was war das? Ja, 2010 war das, so richtig die Charts gestürmt hat. Club Can Handle Me oder so von Flo Rida, glaube ich, war da so
Ah,
mit das
okay.
Krasseste.
Da gibt es auch mittlerweile, wie viele gibt es da mit von mittlerweile? 6?
Nee, 5 gibt es 5. nur. Und, aber es hat auch tatsächlich relativ lange nach 3 gedauert, bis dann der 4. kam. Aber halt, es ist alles auch in dem Film, die Geschichte ist halt so konstruiert und es ist aber auch, das Ende ist so cheesy und oh ja, hey, wir sind eine große Familie und bla. Und es
ist, ist das denn, ist das eine fortlaufende Geschichte oder sind das immer wieder neue Charaktere?
Nee, das ist halt dieses Ding, es gab ja den ersten Teil und der zweite hat eine eigene Geschichte erzählt und jetzt im dritten erzählen sie eine eigene Geschichte, aber versuchen schon so mit den ersten Sachen irgendwie so, ja, wir, vielleicht kriegen wir eine Verknüpfung hin, das ist alles, ah, nicht, weißt okay. du, so, aber so richtig mäßig, so geht so. Aber ab, also 4 und 5 haben dann, also 3, 4 und 5 haben zusammenhängende Charaktere teilweise halt auch.
Okay. Ja, krass. Also ich habe noch keinen davon gesehen, muss ich sagen. Aber ich sehe natürlich immer überall oder habe immer überall die Dingens gesehen, die Poster und so.
Ja.
Und die würden ja nicht davon 5 Filme machen, wenn das nicht doch eine gewisse treue Fanbase hätte.
Ja, also es ist halt, auf Rotten Tomatoes hat der 47%. Ne? Aber, ja. Also... Wenn du den Film, also mir geht es halt so, wenn ich den Film gucke, habe ich dann immer gute Laune, ne?
Ja, das also, ist doch schön.
Das ist halt so wirklich...
Ja, ich habe einen gleich, der stößt in eine ähnliche Kerbe rein.
Ich mag den voll.
Wer spielt denn überhaupt mit? Jetzt hast du das schon gesagt gerade, die eine, die du toll fandest und wer noch?
Wen haben wir denn da so? Rick Malambry, kenne ich nicht.
Puh, ja, okay.
Adam G. Sivani ist halt, also der ist der Hauptdarsteller in dem Film, der ist dann etwas bekannter geworden und hat dann auch in Teil 4 mitgespielt. Hm. Shani Winson, weiß ich nicht. Genau, Alison Stoner halt. Dann Harry Shum Jr., Keith Stallworth, Kendra Andrews, Stephen Boss, Joe Slaughter. Also ja. Nur die A-Riege.
Ja, also das Who is Who. Ja, okay, verstehe.
Ich guck mal gerade, ne, also. Ne, niemand Bekanntes.
Okay. Ja, vielleicht muss ich doch mal irgendwann einen von denen reinziehen.
Also, ja, wenn. Ja,
ich glaube, ich könnte das auch mögen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich finde ja auch so, also. Ja. Ich weiß halt schon genau, wie das abläuft da. Also ich kann es mir genau vorstellen. Es läuft halt so ähnlich ab, wie in Sportfilmen es immer gleich abläuft und in Musikfilmen ist ja auch dann immer am Ende ja. Das Große, da, tada, und alle freuen sich. Finde ich ja auch immer geil, muss ich eigentlich sagen.
Ja, es ist halt, ja, so wie du halt sagst, es ist halt dasselbe Schema wie immer und so und eigentlich änderst du ja nur Charakternamen, Orte und das den große Tanzstil. Event. Nee, oder das große Event am Ende, auf das alles ja. Hinausläuft. So.
Ist es die Hochzeit? Ist es die, keine Ahnung, das große Dance-Off?
Ja, ja, genau. Das
ist
halt.
Ja,
das aber ist ich liebe den Film Club, halt einfach.
Wie heißt es mit den Cheerleadern und so, ne, Girls ja. United oder wie auch immer. Ja, das ist alles, ich finde ich auch immer gut. Und ich habe wirklich was genau in die Richtung geht. Deshalb glaube ich, dass es, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon erzählen oder hebe ich mir das noch auf? Nee, ich heb's mir noch auf. Ich sag vorher noch einen anderen Film und dann komme ich dazu. Mein nächster Film ist nämlich auch sehr bekannt, Judge Dredd mit Sylvester Stallone.
Der Alte.
Der Alte. Ebenfalls eine Comic-Verfilmung. Die Judge Dredd Comics ist so eine futuristische Cyberpunk-Geschichte über eine postapokalyptische Welt, in der die Menschen nur noch zusammengefercht in riesigen Städten wohnen, in denen die sogenannten Judges, die Gesetzeshüter sind. Sie sind Richter, Geschworene und Vollstrecker in einem. Und das ist halt, glaube ich, ein ultra düsterer Comic, der sich sehr ernst nimmt. Unter anderem ist es so, dass die Hauptfigur in diesen Comics niemals den Helm abnimmt. Judge Dredd ist also, glaube ich, eher so eine Art Symbol quasi. Der verkörpert eher so ein überlebensgroßes, keine Ahnung, Wesen. Ich habe nie einen von den Comics gelesen. Meine erste Berührung mit dieser Figur war in Judge Dredd, wo direkt das Sakrileg begangen wurde und Sylvester Stallone, glaube ich, ziemlich schnell seinen Helm abnimmt und alle aufgeschrien haben. Und der Film hat 21% bei Rotten Tomatoes und auch nur 31% User-Score.
Oh, das ist wirklich nicht gut.
Aber I freaking love it. Ich finde den so geil. Der ist so bescheuert. Der ist mit Rob Schneider, der im Deutschen gesprochen wird von Santiago Ziesma, was schon... Also er ist wirklich der Comic Relief Sidekick aus dem Lehrbuch. Wir haben Sylvester Stallone in Höchstform. Wir haben Amon Asante, heißt er, glaube ich, als Bösewicht. Super geil. Und es ist alles super bescheuert in dem Film, aber richtig, richtig geil. Der hat so eine Knarre, die so verschiedene verschiedene Schussmodi hat. Und einer von denen heißt Doppelwummer. Und er kann das so mit seiner Stimme kann er das so steuern. So geil. Ach, es sind so viele tolle Sachen drin. Es ist, also die Figur von Rob Schneider ist, glaube ich, auch eine der nervigsten der Filmgeschichte, weil er die ganze Zeit nur schreit Dredd, Dredd, mit seiner Santiago Ziesma-Stimme. Aber ich finde, die Effekte sind gar nicht so schlecht gealtert.
Da gibt's einen, das ist viel wert.
Da gibt es einen so einen Kampfroboter, der ist tatsächlich so, glaube ich, so ein Animatronic. Der ist richtig, richtig cool. Sieht er immer noch aus vom ganzen Design her. Die One-Liner sind natürlich perfekt. Sylvester Stallone.
Ach, geht sein Dialog denn auch über One-Liner hinaus?
Wenig. Aber sie sind alle on point. Also es
ist
wirklich,
das ist gut.
Geschliffene Dialoge, würde ich sagen. Es gibt skurrile Figuren, keine Ahnung, ob die alle den Comics entspringen. Es gibt immer so eine Kannibalenfamilie. Das ist alles so geil. Ich würde jetzt am liebsten die ganze Zeit aus dem Film zitieren, weil ich habe nur Lines im Kopf die ganze Zeit, aber es ist immer so blöd, wenn man sich da, habe ich nicht so Bock drauf. Aber ich finde den einfach geil. Und ich weiß, dass alle, die den Comic lieben, den scheiße finden und wahrscheinlich auch zu Recht scheiße finden müssen, weil er scheinbar nichts von dem, was in den Comics irgendwie, wofür die Comics stehen, umsetzt. Aber es ist mir auch in diesem Fall vollkommen scheißegal, weil ich finde den mega. Okay.
Nee, ich hab nur das Remake hier zu Hause stehen, aber tatsächlich auch nicht geguckt bisher.
Dredd mit Carl Urban.
Ja, mit Carl Urban.
Ja, der ist auch super. Den finden aber auch, also der ist jetzt kein Guilty Pleasure, aber den finden halt alle gut. Der hält sich tatsächlich wohl sehr viel enger an die Vorlage. Und das ist auch so ein, der war leider sehr wenig erfolgreich. Das ist total schade, weil ich würde gerne von Dredd auch einen zweiten Teil sehen. Der ist aber so ein Kult, so ein Geheimtipp eigentlich eher geworden.
Ah, okay.
Leider. Ja, Judge Dredd ist, glaube ich, komplett gebombt. Ich weiß es gar nicht genau. Der hat in Amerika 34 Millionen Dollar eingespielt. Das ist schon erbärmlich. Er hat ein R-Rating. Trotzdem, immerhin, das hat Mortal Kombat nicht geschafft. Aber ja, für mich einer meiner liebsten Sylvester Stallone-Filme tatsächlich, muss ich sagen. Und gucke ich immer wieder gerne.
Das ist gut. Das ist das Wichtigste. So, beim nächsten will ich mich mal einmal vorbereiten hier wieder. Ich habe in meiner Liste von meinen fünf, oder naja, geht so Film, habe ich noch einen deutschen. Aber diesmal ist es wirklich eine Komödie. Mein nächster ist Der Wichser.
Oh nein. Okay,
das ist schon.
Komm, erzähl.
Weiß ich nicht. War der erste, aber auch hier wahrscheinlich wieder, war der erste Film, den ich mit meiner eigenen Videothekenkarte ausgeliehen habe.
Oh ja, okay.
Aber
das wüsste ich halt gar nicht mehr, welches bei mir war.
Weiß ich nicht. Fand ich super. Also habe ich mir sogar, als der früher halt regelmäßig im Fernsehen lief, wo ich noch kleiner war, habe ich mir davon mein Onkel hatte so eine Soundsystem, was halt an den Digitalreceiver angeschlossen war. Und dann habe ich halt, wie so unsere Eltern das früher gemacht haben, mir den Film auf Hörspielkassette abgerecordet, damit ich den als Hörspiel haben kann, damit
nicht
ich den abends zum Pennen gehen hören kann. Und dann ist halt, also das ist halt immer so geil, weil es dazu geführt hat, ich war natürlich auch noch etwas kleiner und ein Kind, es hat dazu geführt, dass bei den Werbepausen immer, also es war halt diese Situation im Spielfilm und dann kam noch ganz kurz immer, der Blockbuster am Sonntag wird präsentiert von Radeberger.
Shoutout an
Radenberger. Und ja, dann habe ich natürlich auch, wenn es wieder reinging, auch immer ein Stück von dieser, die spulen ja dann immer so 20 Sekunden zurück, und weil ich das nie so richtig hingekriegt habe, ist dann noch ein Stück wieder von davor auch wieder da drauf. Ja, aber ja, gebe ich zu.
Wann hast du das letzte Mal gesehen?
Das letzte Mal gesehen habe ich den vor anderthalb oder zwei Jahren. Man muss halt aber dazu sagen, dass meine Anschau, also die Menge an alten Filmen, die ich gucke, recht zurückgegangen ist in der letzten Zeit, weil ich aus Zeitgründen eher nur noch neue Sachen gucke. Hm.
Ja, verstehe ich. Kenne ich auch irgendwoher.
Und du findest den so scheiße, oder?
Boah, ich hab den nur einmal gesehen, tatsächlich. Und ich liebe Bastian Pastewka und ich liebe Oliver Kalkofe und Olli Welke und so. Und die sind ja auch totale Film-Nerds und ich finde die auch total lustig. Aber das war wirklich so. Nee. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, Bastian Pastewka ist halt auch schon so einfach witzig, wenn ich dem zugucke. So, das reicht mir meistens schon. Aber in dem Film hat wirklich kaum einen Gag gezündet. Was? Ich kann mich noch immer genau an diesen Trailer erinnern, der immer im Kino lief. Und dann war immer da Christoph Maria Herbst als Hattler oder wie auch immer heißt. Also so ein
Alfons Hattler, Hattler.
Ja, wie Adolf Hitler. Und der dann sagt, er könnte mich als Führer anbieten. Und ich kann mich noch genau an diese Lache der ganzen Muddis erinnern im Kino, die das alle so ultra witzig fanden. Das sind auch die, die über Winnie Touch gelacht haben. Und das war irgendwie. Hat bei mir gar nicht funktioniert. Vielleicht muss ich den noch mal gucken, aber eigentlich habe ich keinen Bock, den noch mal zu gucken. Also, da haben wir wieder das Zeitding. Nee.
Ja. Ja, also, ja, es ist halt, ja, vielleicht, weil ich den halt als Kind fand ich den halt ja, funny. Genau.
Du musst dich
das
ja nicht
ist aber vielleicht,
wir reden ja gerade über Filme, von denen wir wissen, dass sie eigentlich nicht gut sind, die wir aber trotzdem gut finden.
Nee, aber ich meine halt, ich liebe halt nach wie vor diesen Gag, so, ja, ich kam zu spät, um meinen Partner zu retten, weil irgendwie schien die Zeit gegen mich zu arbeiten und er halt so in Zeitlupe läuft und alle einfach in ganz normaler Geschwindigkeit laufen.
Ja, okay. Sowas. Das ist schon lustig. So ja, es halt. Ist ja auch eigentlich genau dieser Slapstick-Pannemann-Humor, den ich auch so an Nackte Kanone und sowas liebe, irgendwie.
Aber oder halt am irgendwo relativ im Finale, wo alle. Also es ist halt Dialog und es geht so dem Finale entgegen und alle stehen da und reden und plötzlich irgendjemand so, hier riecht's irgendwie wie früher in der Mädchenumkleide und irgendjemand holt so einen Oktopus aus der Tasche.
Oh Gott.
Es ist halt schon. Es ist schon gut.
Okay. Wow. Ja. Ja, vielleicht ist es auch nur in der Erzählung lustig. Ja.
Ja. Ja, okay. Schon.
Okay, vielleicht gucke ich ihn doch noch mal an. Nein.
Ich bringe ihn dir morgen mit. Ich bringe ihn dir wirklich morgen mit, dann kannst du ihn dir angucken.
Nein, ach, ich werde es eh nicht. Ah, vielleicht mache ich es. Nee. Ich will es jetzt so in Erinnerung behalten. Weißt du, wenn ich jetzt gucke, finde ich es total unlustig. Ich finde es schön, dass wir jetzt diesen Moment hatten, wo ich kurz gedacht habe. Okay. Die Vorstellung ist dann, glaube ich, witziger. Ach, ich weiß es nicht. Ja, schön. Guter Pick auf jeden Fall, würde ich sagen. Tja, wie knüpfe ich daran an? Apropos Mädchenumkleide. Mein absolutes Guilty Pleasure. Und das ist mir erst relativ spät eingefallen, dass es überhaupt ein Guilty Pleasure von mir ist. Wobei der gar nicht so schlecht bewertet ist bei Rotten Tomatoes, nämlich eine 81 und eine 83 beim Publikum, also eigentlich ein guter Film, aber ich mag die ganze Reihe. Pitch Perfect. I love it. Und bei mir geht's halt so weit, dass ich sogar die scheiße Musik immer im Auto höre und mitsinge. Und ich liebe einfach Pitch Perfect. Ich finde die so geil, ich gucke die so gerne, die Filme. Also der erste ist natürlich der beste und die werden dann immer schlechter und der letzte ist auch wirklich schon richtig grottig. Aber allein die Musikstücke sind super geil. Und das ist genau, glaube ich, so ein Step-Up-Ding. Ich gucke die und habe einfach gute Laune.
Ja, da muss ich halt sagen, da bin ich, also da, ja. Ich fand die auch gut, aber ich verbinde jetzt eigentlich nur negative Sachen damit, weil es halt so ein Ding bei meiner Ex-Freundin war. Und also ja, eigentlich muss man da halt drüber stehen und so weiter, aber jeder würde lügen, wenn man nicht sagt, ja, dann denkt man da halt nicht, also du willst ja auch gar nicht, aber es kommt halt einfach so in den Kopf, weil halt dann irgendwie. Und deswegen Ich habe die auch zu Hause und es gibt halt auch da Soundmaschinen oder so, finde ich auch
Das
sehr
Soundmaschinen,
lustig.
Flula Borg, richtig gut.
Und oder halt auch dieses, ist es nicht auch da, wo, wie heißt der? Also Fat Amy heißt sie doch irgendwie
Fat
oder
Amy,
so.
genau, Rebel
Ja, irgend,
Wilson.
ja, Rebel Wilson, irgendwie dieses You belong to the light oder We belong to the thunder oder so, ist es nicht, also wo sie da in dem Boot irgendwie über den See
Ja.
schippern.
Ja, es sind
Also,
viele so bescheuerte Sachen, ne?
ja, aber ist halt leider verbindlich, also ist bei mir irgendwie im Hinterkopf negativ konnotiert, deswegen habe ich die, glaube ich, auch seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen.
Ja, musste nachholen. Also musste wieder gucken. Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die es mir total angezeigt. Ich habe die in der Corona-Zeit zum ersten Mal gesehen.
Ah, okay.
Und habe dann, also relativ spät, weil es war, klang, war jetzt nie so, dass ich das irgendwie großartig auf der Rechnung hatte, diese Filme. Und habe mich direkt verliebt in diese. Ist halt auch Musikfilm, ne? Das ist immer dann sehr dankbar, wenn dann irgendwelche Pop-Klassiker da irgendwie zum Besten gegeben werden, in vermeintlich A cappella. Und ich höre die immer noch im Auto, die Sachen. Und ich freue mich immer, wenn ich die gucken kann. Ich habe die, boah, ich glaube, vor einem Jahr zuletzt auch alle nochmal geguckt. Und irgendwie ist da so viel bei, was ich. Also, ich finde eigentlich Rebel Wilson überhaupt nicht lustig. Aber irgendwie klickt das hier für mich alles ineinander. Man merkt auf jeden Fall, dass die Mädels alle eine total gute Chemie untereinander haben. So, und sich auch,
Ja.
glaube ich, alle freundschaftlich verbunden sind. Und da sind halt ein paar auch richtig starke Gags für mich dabei. So, es gibt da irgendwie so zwei, die irgendwie nur so Statisten die ganze Zeit sind. Über die wird es sich häufig lustig gemacht. Das ist ganz nett. Und gerade der erste ist auch wirklich handwerklich noch richtig klassisch und auch wirklich gut gemacht. Also, da sind tolle, tolle Musik dabei. Die Schauspieler sowieso, Anna Kendrick toll und die anderen Mädels auch richtig gut. Das verwässert dann alles so ein bisschen in den nächsten Filmen. Da werden die auch sehr selbstreferenziell und am Ende wird das sogar so eine Art Actionfilm fast schon und dann auch noch so ein Cross-Promo-Ding für DJ Khaled und so. Also es wird dann irgendwie auch nicht mehr so geil. Aber wenn die dann am Ende alle auf der Bühne stehen und zusammen singen und so, dann freue ich
Die
mich.
Borden Bellas.
Die Barden Bellas, da freue ich mich. Aber ich mag auch, ich bin die Troublemakers, finde ich ja auch super. Das ist ja die am Anfang mit Adam Devine, die konkurrierende A cappella-Band, auch super gut. Also, ich weiß gar nicht, ob die aus den anderen Schauspielern überhaupt irgendwas geworden ist noch. Also Adam Levine, Anna Kendrick und Rebel Wilson. Keine Ahnung, das sind auch alles so austauschbare Fraggles.
Ja.
Aber ich lieb's. Ich find's richtig geil. Ich glaube, ein Film wurde aber auch von Elizabeth Banks gemacht. Ich weiß nicht, ob es der zweite oder der dritte war. Bin ich mir nicht mehr sicher. Und da wurde es dann immer schlechter, weil Elizabeth Banks hat es leider einfach gar nicht drauf, muss ich sagen. Und die ist auch, wenn ich die sehe, bin ich eigentlich immer abgefuckt und die spielt leider in allen drei Filmen mit.
Ja.
Aber ja.
Und den Part finde ich auch meistens nie so funny mit ihr und dem anderen Dude. Ich weiß.
Ja, sie sind schon so ein Moderatoren-Duo, sind die
Ja,
irgendwie.
ja. Ich
Das im
finde
ersten Film
die.
ist das noch irgendwie ganz witzig, aber am Ende wird das, ist das dann so also am Anfang im ersten Film haben die ja so ein A cappella-Wettbewerb und im zweiten Film sind die, glaube ich, irgendwie bei der Armee irgendwie und reisen mit denen mit. Oder irgendwie so, oder das ist schon im dritten, ich verbringe es auch immer durcheinander. Und da wirken diese beiden Figuren immer so erzwungen da rein irgendwie. Die machen dann im Kontext der Geschichte überhaupt keinen Sinn mehr.
Aber die Fans haben sie geliebt in Teil
Aber die Fans haben
1.
sie scheinbar geliebt. Und ich hoffe immer noch darauf, dass es irgendwann mal jetzt einen vierten Teil gibt. Aber es ist der letzte Teil, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Frag mich nicht wie lange, aber ich glaube 2017 oder so oder 2018. Boah, keine Ahnung. Ja, hätte ich Bock drauf, nochmal halt aufzunehmen. Ich weiß, dass die
Ja.
Mädels in der Corona-Zeit sich quasi so über vermeintlich Teams zusammengebracht haben und dann nochmal einen Song performt haben, irgend so einen Beyoncé-Song. Höre ich auch immer noch
Das
gerne.
ist ja auch, das sind halt auch so Sachen gewesen, ne? Also kein Mensch will wieder eine Pandemie haben, aber das waren schon so kleine Benefits, die da so passiert sind, einfach, ne?
Ja,
So
das stimmt.
ganz, ganz coole Sachen.
Ja,
Ja.
also Pitch Perfect ist mein Guilty Pleasure. Der zweite hatte dann nur noch 66% bei Rotten Tomatoes und der dritte nur noch 29%. Also das ging dann steil bergab.
Also der ist attestiert scheiße.
Der ist attestiert scheiße. Aber auch den gucke ich dann so der Vollständigkeit halber immer mit. Ich weiß, dass der dann auch nicht gut ist und der macht mir auch nicht mehr so viel Spaß wie der erste. Aber bin ich dann dabei.
Ja, das ist das Hangover-Phänomen in Comedy-Trilogien. Da war der dritte war ja auch, also der zweite war nur der Abklatsch vom ersten und der dritte war dann einfach so, warum soll das jetzt auf einmal ein Actionfilm sein? Ja, aber ich glaube halt der erste Pitch Perfect, der war halt in erster Linie Musikfilm und nicht Komödie, weißt du, wie ich meine? Und dann
Ja.
ist natürlich Kacke, wenn die anderen Filme in erster Linie Klamauk oder halt Komödie sein wollen und nicht mehr Musikfilm vielleicht.
Das Problem ist, die hatten halt auch nichts mehr zu erzählen. Im ersten ist es halt so ein bisschen so Underdog-Story und sowas.
Ja.
Und denen ist nichts mehr damit eingefallen. Aber die Musik ist immer noch cool und es sind immer noch ein paar gute Gags.
Ist das eigentlich, hast du die auf Deutsch geguckt?
Nee, auf Englisch tatsächlich, ja.
Sind da, also ganz oft hast du ja dieses Ding, keine Ahnung, eigentlich sind es Deutsche, in Deutschland sind es dann irgendwie Dänen oder Niederländer oder was auch immer. Und da gibt es doch diese Das Soundmaschine oder so,
Ja,
ne?
die sind Deutsche. Das ist auch Flula Borg ist ja auch ein deutscher Schauspieler und Internet-YouTuber, was weiß ich. Und der spielt ja da den Vorsänger von denen.
So, das heißt, das sind nämlich Deutsche. Und ich habe es nämlich
Das sind
damals auf
Deutsche,
Deutsch gesehen und ich glaube, da wird nämlich erzählt, eben dieses, dass sie irgendwie Niederländisch, Dänisch, irgendwie sowas in
ja.
die Richtung
Ja,
sind.
nee, das stimmt,
Weil
das
das
Volk, das ist
funktioniert ja
Dänen.
sonst gar nicht.
Nee, stimmt. Das wäre ja dann komisch.
Also,
Naja. Das war
dann
mein
machen.
letzter Film.
Ja, mein letzter Eintrag ist gar nicht mal so spektakulär. Mein letzter Eintrag ist einfach High School Musical 2.
Ja, aber auch, warum auch da wieder so nicht der erste? Nee, es ist irgendwie.
Der zweite, ja, es ist der zweite.
Da hatten sie die Formel dann perfektioniert für dich.
Nee, ich kann dir ganz genau sagen, warum es der zweite ist, weil es halt da ist, es halt nicht so, ah, ob der, also, oh krass, das wusste ich gar nicht. Der ist bei Rotten Tomato, hat er sogar eine bessere Kritikerbewertung als Zuschauerbewertung.
Oh, das ist aber auch ungewöhnlich.
Nee, es ist halt, im ersten Teil ist es ja so, ja, der Junge kommt halt hier so, ich kenne die ganzen Floskeln nicht, aber hier in dieses neue, vermeintlich nur Mädchenhobby, dies, das und so, und kriegt er das schöne neue Mädchen, was hergezogen ist. Im zweiten ist es dann halt aber dieses, er hat das Mädchen, aber kann er das auch halten und Eifersucht und dies, und dann gibt es halt diese Szene, weißt du, wo Zac Efron halt einfach, wo er halt Streit hat mit Vanessa Hudgens und dann geht er so über einen Golfplatz und hat so so eine scheiße Song, weißt du, so ein, ich kämpfe mit mir selber, jetzt ist mir, weißt du was, ich muss jetzt mal wirklich was ändern, Ding, und keine Ahnung, es ist einfach der zweite. Es gab eine Zeit, also ich weiß es nicht, ich habe die Songs schon was länger nicht mehr gehört, aber es gab eine Zeit, wo ich die fließend konnte, alle mitsingen, alle komplett. Ich
Ja,
glaube, ich.
die haben auch echt coole Songs gehabt, auf jeden Fall. Also der erste, alle vorweg natürlich. Aber ich weiß, wann war das denn? War es so 2006, 2007, irgendwie so um den Dreh, ne?
Also den dritten, der dritte kam ja dann, die waren ja so erfolgreich, dass der dritte ins Kino kam. Den habe ich auch im Kino gesehen, High School Musical 2007.
Ja,
Der ist von
ich weiß, dass
2007.
das auch damals tatsächlich, ich war da gerade im Abitur, aber dass das trotzdem ein Thema war, auch wenn das ja eher, glaube ich, für Jüngere ist, aber es war schon ein Phänomen. Ich finde es immer noch so krass, wie Zac Efron mittlerweile aussieht, wie er sich komplett anders entwickelt hat, als man es erwarten würde, wie man ihn da sieht, so als Fashion-Bub. Das ist
Warum?
schon
Was
krass.
meinst du?
Ja, der ist doch mittlerweile so super aufgepumpt und aufgespritzt, glaube ich auch. Also, der
Ach
ist ja
so,
nicht mehr
das
wieder zu
meinst du.
erkennen.
Der zweite Teil ist übrigens auch Fun Fact, ist im zweiten Teil hat er auch selber gesungen. Im ersten Teil hat er eine Singstimme, im zweiten Teil hat er
Aha.
dann selber gesungen.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja krass.
Deswegen konnten sie ihn ja auch, es gab ja nach dem Erfolg vom ersten Teil in Amerika eine Musical-Tour halt, also
Konnten Sie
High
nicht
School
mitnehmen?
Musical The Tour oder keine Ahnung. Und da war Zac Efron auch nicht dabei. Da war halt jemand anders dabei,
Da
weil
war der
eigentlich.
eine Dude von Milli Vanilli dabei.
Nee.
Ja, krass.
Ja.
Ja, aber kann ich verstehen. Ich glaube, die sind auch ganz cool, die Filme. Disney ist eh so ein. Also, diese Disney Channel Sachen sind, glaube ich, auch häufig Guilty Pleasures, häufig genannte.
Ja, ich habe halt überlegt, ob ich High School Musical 2 nenne oder Camp Rock. Aber da muss ich sagen, nee, da ist Camp Rock schon schlechter einfach. Der ist halt, der kommt, der ist halt nicht so gut. Der hat viel, viele, viele Schwächen und deswegen ist er so, dass ich sage, ja, der ist nicht scheiße, aber ich finde ihn trotzdem gut, sondern der ist scheiße und ich weiß auch, dass er scheiße ist, aber ich finde ihn okay.
Ja.
Ja.
Ja, richtig gut. Ja, das sind unsere 10 mit Empfehlungen. Das sind doch alles Empfehlungen, wir empfehlen die allen weiter.
Ja, klar.
Bestimmt kennt ihr den einen oder anderen. Sollen wir noch kurz über Serien reden? Weil ich auf Disney Channel gesagt habe, Hannah Montana habe ich richtig gerne geguckt, fand ich immer richtig cool. Also da ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure von mir.
Da ist tatsächlich bei mir so, bei den, ich bin eher Nickelodeon-Typ. Okay. Also klar, hier Hannah Montana und Zack and Cody und so, klar, aber ich bin halt eher iCarly und Drake and Josh-Typ.
Ja, kenne ich gar nicht. Also, weiß, dass es gibt, aber nie gesehen. Das ist schon verrückt. Mein krassestes Guilty Pleasure in der Kindheit war Eine himmlische Familie, kennst du das?
Ja.
Das ist so ein Trash eigentlich. Das ist so dumm. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das früher richtig gerne geguckt habe. Das ist echt, ich frage mich auch, was aus denen allen geworden ist. Gab es nicht irgendwann Anschuldigungen gegen den Schauspieler des Familienvaters, irgendwelche MeToo-Geschichten und so? Hat dieses ganze perfekte Bild eingerissen, was es davon gab. Und da gab es ja auch den Riesenaufschrei damals, dass Jessica Biel ja da mitgespielt hat. Und die hatte doch dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es Nacktfotos von ihr gab oder irgendwas, ich glaube, wo sie gerade auch erst 18 oder 19 oder so war. Und das passte ja gar nicht, weil sie da ja eine Pfarrerstochter spielt.
Yeah.
Und das war dann ein Riesending. Riesending. Seventh Heaven ist das, glaube ich.
Also,
ne?
Was soll ich sagen? Serien-Guilty Pleasure ist halt eher so, iCarly und Drake und Josh. Kennst du, aber wo wir beim Thema sind, Serien, kennst du Mystic Knights of Tirnanog?
Mystic Knights, das sagt mir was, ja.
Liebe ich. Also, es ist halt wirklich.
Mystic Knights.
Das ist so ein super RTL Samstag 11.30 Uhr Ding. Und die Kelly Family hat den Soundtrack, also das Titellied gemacht. Ich weiß gar nicht, ob generell oder nur bei uns in Deutschland. Und die Effekte waren halt wirklich so: Warte, wir haben die Effekte von PlayStation 2 wieder draufgezogen.
Digga, ich hab mir gerade hier die Bilder an. Das ist ja nur geil.
Das ist halt so, das sollte damals, glaube ich, so ein Gegenentwurf.
Ist das so Power Rangers?
Ja, genau, das sollte so ein Gegenentwurf zu den Power Rangers sein.
Alter. Halt, ja, kann ich verstehen, das ist bestimmt richtig geil. Das ist genau wie Hercules und Xena. Auch so ein Guilty Pleasure von mir mit Kevin Sorbo und was, Lucy Lawless, glaube ich, als Xena. Boah, auch so ein Trash, aber ich habe es auch geliebt als Kind.
Das war abgefahren. Also guck dir halt einfach mal von den Mystic Knights die Rüstungen an.
Ja, das erinnert mich halt voll an diese Hercules und Xena Serien. Das sieht genau so aus. Gott, war das alles schlecht. Hast du auch eine GZSZ-Phase eigentlich?
Eine GZSZ-Phase?
Wo du das geguckt hast oder bist du immer noch da drin?
Nee, GZSZ bei mir nie. Ich habe tatsächlich 2006, als Alles, was zählt, angefangen hat, hat das meine Mama immer geguckt. Und weil wir die ganz schlechte Angewohnheit wahrscheinlich in vieler Leute's Augen hatten, dass wir Abendessen vom Fernseher hatten, alle zusammen als Familie, lief halt einfach immer Alles, was zählt. Also hatte ich eine ganz intensive Alles, was zählt-Phase damals.
Ja, ich glaube, so eine Soap-Phase hatte jeder mal. Also ich hatte auch eine GZSZ-Phase. Das war so 2002 oder irgendwie sowas um den Dreh. Das weiß ich auch noch. Ich habe mal mit den ein paar von den Schauspielerinnen da zusammen gedreht. Und dann habe ich mich auch ausgetauscht mit denen, was da für absurde Sachen halt gab. Ne? Mit den Leuten, die irgendwann im Rollstuhl waren und dann auf einmal wieder nicht. Und keiner wusste am Ende, warum und wie überhaupt. Leute, die sterben und wieder zurückkommen. Und einer, der irgendwie 95 verlorene Kinder hat, die immer wieder auftauchen. Also so Soap ist, glaube ich, auch für viele ein Guilty Pleasure, wo man auch weiß, dass das halt total quatschig irgendwie alles ist, aber so es irgendwie gehört so zum Alltag dazu und ist so ein Ritual für viele.
Ja, das stimmt. Nee, so eine in Anführungsstrichen eigenständige Soap-Phase war tatsächlich, aber auch hier wieder Nickelodeon, war damals, wie hieß denn das? Das Schloss Anubis, das Haus
Anubis. Das Haus Anubis.
Warum lachst du so? Ey, es gibt viele... Da haben Leute,
die jetzt zuhören und wissen, es gibt, ich weiß von welchen, die jetzt auch lachen bei diesem Namen, die uns zuhören. Das, oh, okay. Das hat aber mit was ist ein Insider quasi. Shoutout an euch.
Okay, weil also teilweise Leute haben ja wirklich was geschafft, ne? Also ich meine, der eine Schauspieler von denen, der zugegebenermaßen zwar nur jemanden ersetzt hat, der ausgeschieden ist aus der Serie, aber der ist jetzt Community-Host bei RTL NFL, Mitya Lafer. Und der eine, der da auch irgendwie, keine Ahnung, einen Charakter gespielt hat, der ist Moderator bei Super RTL und übrigens auch Testimonial bei 1 und 1 in der Werbung.
Okay.
Also, ja, keine Ahnung.
War ein Sprungbrett offenbar. Ja, also es gibt ganz viel. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr fällt einem so ein. Ich bin auf jeden Fall, oder wir sind auf jeden Fall auch gespannt, was ihr so für welche habt. Ich fände es echt cool, wenn unter den Post, den wir bei Instagram jetzt auch absetzen werden, wenn ihr da auch ein bisschen was drunter schreiben würdet, was so eure Guilty Pleasures sind oder waren. Würde mich wirklich mal interessieren.
Ansonsten, mich auch. Weil ja. Meistens, so wie jetzt bei uns im Gespräch, führt das ja dazu, dass du, also ich hoffe dann, dass du Sachen in den Kommentaren liest und dir denkst, ach ja, stimmt.
Ja, absolut. Und jeder kennt es, jeder hat irgendwelche Guilty Pleasure, sei es im Fernsehen oder bei Musik oder wie auch immer. Lasst uns daran teilhaben und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Aufzählung.
Bis bald.
Tschüss.